Wenn man in der Medizin Experimente mit Patienten machte, dann gab es immer die Gruppe der Dummen sozusagen, derjenigen Laborratten also, die Placebos bekamen. Die unwirksamen Pillen aus Zuckerpillen ohne Power, ohne Wirkstoff, pharmazeutische Nichtse, die folglich auch nichts bewirken konnten. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Delta heute zum Thema Placebo. Inzwischen schlagen die Dummen sozusagen zurück, denn das eigentlich Dumme für verschreibungssüchtige Ärzte und die Pharmaindustrie ist nun, dass man heute weiß, dass auch Placebos wirken. Und nicht nur das, zuweilen wirken sie so gut wie die Medikamente mit pharmazeutischem Wirkstoff, nur dass Placebos meist jedenfalls ohne Nebenwirkungen sind. Ich will Sie gar nicht viel mit Latein behelligen. Placebo, das ist eine lateinische Verbform, heißt so viel wie ich werde gefallen. Und darin liegt ein Versprechen. Aber Sie wissen ja, wie das mit Versprechen ist. Versprechen und Versprecher sind manchmal kaum zu unterscheiden. Gestern begann in Tutzing ein internationales Placebo-Symposium. Das zeigt, wie ernst Placebo-Forschung und Placebo-Effekte heute genommen werden. Die Frage aber bleibt, was ein Placebo von einer Einbildung unterscheidet. Wie genau verändert eine bloße Vorstellung zum Beispiel das Immunsystem? Die Psychoimmunologie versucht, diese Prozesse wissenschaftlich zu verstehen. Gerade heute findet ja der internationale Placebo-Kongress in Deutschland statt und wir wollen Ihnen heute einige Fakten der neuesten Placebo-Forschung vorstellen. Weiter wollen wir untersuchen, welche Rolle das Arzt-Patienten-Verhältnis dabei spielt und was daraus folgt. Und schließlich stellen wir die Frage, ob auch alternative Heilmethoden letztlich Placebos sind. Wobei ich Ihnen unsere Definition von einem Placebo nicht vorenthalten will. Ich kann ja gleich mit meinen Gästen drüber sprechen, denn es ist eine neue Definition, die etwas anderes beinhaltet als die klassische, die einfach besagt, Pille ohne pharmazeutischen Wirkstoff. Unter einem Placebo könnte man heute eher eine komplexe Interaktion, also eine Wechselwirkung verstehen mit messbarer Wirkung, und zwar unter Verwendung von Kommunikationsprozessen und Stoffen ohne Wirkstoff. Zu kompliziert? Alles ganz einfach. Harald Zander über die Placebo-Forschung heute.
Kann reine Vorstellungskraft unsere Gesundheit beeinflussen? Der Turiner Hirnforscher Fabrizio Benedetti testet das mit einem einfachen Experiment. Ein Proband erhält schmerzhafte Stromstöße. Ihm wird gesagt, dass bei grünem Licht ein Schmerzmittel aktiviert wird, bei rot hingegen nicht. In Wirklichkeit gibt es jedoch kein Schmerzmittel. Zu Beginn des Experiments wird der Strom nur in verschiedener Stärke verabreicht. Erst nachdem die Testperson sich an dieses Schema gewöhnt hat, gibt der Forscher heimlich auch bei Grün den vollen Stromstoß. Das Ergebnis? Die Testperson behauptet trotzdem, keinen Schmerz zu spüren. Der reine Glaube an ein Schmerzmittel macht es möglich.
Das Interessanteste am Placebo-Effekt ist die Möglichkeit, das Zusammenwirken von Geist und Körper zu untersuchen. Inwieweit also psychologische Faktoren eine Therapie oder medikamentöse Behandlung beeinflussen können. Und diese psychologische Komponente ist ein außerordentlich wichtiger Aspekt bei jeder Behandlung.
Allein die Erwartung einer Heilung steigert also die körpereigenen Abwehrkräfte im Patienten. Ein Effekt, den man sich bei der Gestaltung von Scheinmedikamenten, den Placebo-Tabletten, zunutze macht. So wirken weiße Pillen nicht so gut wie farbige. Kapseln sind stärker als Tabletten. Die Farbe Blau ist ideal für Beruhigungsmittel, selbst wenn sie keinen Wirkstoff enthalten. Rot dagegen wirkt belebend bei Rheuma- oder Herz-Kreislauf-Beschwerden. Den stärksten Effekt hat jedoch die Spritze. Sie wirkt gegen alles und schon ihr erster Anblick setzt im Gehirn schmerzlindernde Stoffe frei. Die Erwartung des Patienten kann aber auch ins Negative umschlagen. Man spricht dann von einem Nocebo-Effekt. So kann er all die Nebenwirkungen, vor denen der Beipackzettel warnt, plötzlich an sich selbst verspüren. Damit eine Behandlung ihre Wirkung entfaltet, muss der Kranke aber über ihre Wirksamkeit informiert werden. Ohne Wissen und die daraus resultierende Erwartung kein Placebo-Effekt. Dabei spielt die Kommunikation zwischen Arzt und Patient eine entscheidende Rolle.
Until 30 years ago,
Bis vor 30 Jahren haben wir einfach gesagt, das Verhältnis zwischen Arzt und Patient ist wichtig, aber wir wissen nicht warum. Heute können wir diese Aussage ändern in: Das Verhältnis zwischen Arzt und Patient ist wichtig, weil dabei im Gehirn körpereigene Schmerzmittel ausgeschüttet und die Nervenaktivität in bestimmten Hirnarealen nachhaltig verändert werden kann.
Dass der Placebo-Effekt reale biologische Vorgänge im Gehirn hervorruft, haben inzwischen verschiedene Experimente bewiesen. Bei diesem schwedischen Versuch wird mit einem Tomographen die Aktivität von Hirnarealen gemessen. Einmal wird dem Probanden ein Opiat verabreicht, das andere Mal ein Placebo. Das Ergebnis? Beide Male werden Gehirnregionen aktiviert, die die Schmerzempfindlichkeit regulieren. Die Wirkung des Placebo ist nur ein bisschen schwächer. Das Erstaunlichste: Placebo-Effekte können auch bei Operationen auftreten. Bei diesem Versuch behandelten niederländische Mediziner Patienten mit chronischen Bauchschmerzen aufgrund von Gewebeverwachsungen. Bei einem Teil der Patienten wurden die Verwachsungen operiert, bei einem anderen Teil eine Operation nur simuliert. Ein Jahr später fühlten sich die Scheinoperierten genauso wohl wie die, die tatsächlich operiert wurden. Natürlich lässt sich solch ein Befund nicht auf Erkrankungen wie Gallensteine oder Krebs übertragen, aber viele chirurgische Verfahren sollten überprüft werden. Kann man die Wirkung von Placebo-Effekten auch trainieren und gezielt einsetzen? Der Immunforscher Manfred Schedlowski ist dieser Frage nachgegangen. Er ließ Hausstauballergiker eine übel schmeckende grüne Flüssigkeit trinken. Das seltsame Getränk kombinierte er an 4 Tagen mit einem Antiallergikum. Nach einer Pause von 5 Tagen verabreichte er dieselbe Kombination noch einmal. Was die Probanden nicht wussten, an die Stelle des Medikaments trat diesmal ein wirkstofffreies Placebo. Anschließende Blutuntersuchungen zeigten fast das gleiche Resultat. Das Immunsystem hatte gelernt, die übel schmeckende Flüssigkeit mit der Wirkung des Antiallergikums zu verbinden. Die Probanden wurden also konditioniert. Von dieser Entdeckung erhofft sich Schedlowski gleich mehrere Vorteile.
Zum einen durch die Konditionierungseffekte Medikamentenmengen auch einsparen zu können und damit eben auch die schädlichen Nebenwirkungen der Medikamente umgehen können. Zum zweiten wissen wir, dass die Kombination zwischen Placebo- oder Konditionierungseffekt und Medikamenteneffekt sehr positiv auf die Behandlungsergebnisse auswirkt, so synergistische Effekte erzielt. Und zum Dritten gehen wir davon aus, dass man diese Konditionierungseffekte dann auch einsetzen kann, um eine Kostenersparnis erreichen.
Inzwischen weiß man, durch bewusste Erwartung lassen sich Schmerz- und motorische Störungen beeinflussen. Durch Konditionierung dagegen wird die Ausschüttung von Hormonen und die Regulierung des Immunsystems beeinflusst. Beide Effekte gezielt eingesetzt, könnten laut Schedlowski einen Großteil unserer Medikamente überflüssig machen.
Ja, und darüber werden wir gleich mal reden. Aber erst, nachdem ich Ihnen meine Gäste vorgestellt habe. Zunächst Jana Jünger. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie ist Oberärztin an der Universitätsklinik Heidelberg und entwickelte unter anderem ein Kommunikations- und Interaktionstraining, das Lehrprogramm Medikit, das zumindest in Deutschland einmalig ist und den Umgang von Studenten mit Patienten trainiert. Dazu gleich mehr. Dann begrüße ich Gerd Achenbach. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Philosoph und Gründer der weltweit ersten philosophischen Praxis, aus der später dann die Internationale Gesellschaft für philosophische Praxis hervorging. Nicht um Psychoanalyse und Verhaltenstherapie geht es da, sondern um professionelle philosophische Lebensberatung, um Dialog und Denken bei einer Beratung eben von einzelnen Menschen, aber auch von Unternehmen und Organisationen. Und ich begrüße Paul Enk. Schönen guten Abend.
Ja.
Professor am Universitätsklinikum Tübingen, genauer in der medizinischen Klinik und Poliklinik, Abteilung Innere Medizin, speziell psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Und er befasst sich seit langem mit Placebo-Forschung. Was besagen diese, nachdem man jetzt also jahrelang gesagt hat, naja, Placebo, das ist eben kein Wirkstoff, das, was da passiert, ist Lug und Trug. Was passiert denn jetzt, nachdem Placebo so lange negativ besetzt war?
Also
Ich glaube, man muss es von zwei Seiten ansehen. Von der pharmazeutischen Industrie, von der Entwicklung von Medikamenten her, ist es eigentlich nie verteufelt gewesen. Es war immer die Notwendigkeit, Placebos einzusetzen, um neue Medikamente auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Und man hat unter dem Gesichtspunkt immer gewusst, dass Placebos etwas tun, dass es unspezifische Wirkungen gibt. Aber dann gesagt.
Das war im Test, also wenn man ausprobieren wollte, wirkt ein neues Medikament tatsächlich. Genau. Wobei auch das ist ja schwierig, weil ich kann ja nicht einem Patienten, der akut also ein Herzmittel beispielsweise braucht, sagen, pass auf, du nimmst jetzt mal für den Test ein Placebo und dann gucken wir mal, wie das wirkt.
Also das wäre nicht besonders ethisch.
Geht nicht, ja.
Und was jetzt klar geworden ist in den letzten Jahren, ist, dass diese Wirkung, die in einer klinischen Studie beispielsweise bei Patienten, die ein Placebo bekommen haben, tatsächlich auftritt. Also Symptombesserung unter Placebo, dass das etwas ist, das beruht auf Bedingungen, die wir natürlich auch im Alltag in der Medizin sehen. Zum Beispiel die Frage der Häufigkeit, der Dauer von Arzt-Patienten-Kontakten, die ganz offensichtlich an diesen Dingen drehen, an den Symptomen Besserungen erzeugen, obwohl kein Medikament in der Pille war, die der Patient bekommen hat. Und das versucht man jetzt sozusagen zu untersuchen, einerseits, und andererseits irgendwo auch in den medizinischen Alltag zu übertragen.
Wie geht Ihnen das, Herr Achenbach? Eigentlich müsste sich doch ein Philosoph da freuen und sagen, haben wir doch immer gewusst, welche Rolle das Wort spielt, wenn es um Heilprozesse geht. Also wenn man an die Ursprünge der griechischen Philosophie denkt, dann war das doch von vornherein mitgedacht.
Ja, allerdings ist das kein Wissen, das exklusiv Philosophen hätten. Sondern das haben wir alle. Also jedes Kind weiß, wir waren ja alle mal Kinder, wenn ich hingefallen bin, es tut weh, und dann kommt Mama und pustet und sagt, da fliegt's, dann erinnern wir uns alle sehr wohl, dass das sehr gut getan hat. Und wenn man dann auch noch mit einer gewissen suggestiven Wirkung, daran erinnere ich mich übrigens verlässlich, so noch den Eindruck hat, man sehe jetzt wirklich fliegen, da müssen auch die Worte dabei kommen natürlich. Pass mal auf, jetzt werde ich pusten, vielleicht nochmal. Oder heile, heile, Segen. Ich meine, ganz einfache Dinge, das wussten wir doch alle.
Das Pflaster, was...
Ja, na klar. Also insofern ist das... ich meine, es gibt in der Tat eine Tradition, auch unter Philosophen, zur Zeit des Sokrates übrigens, einen nicht sehr bekannten Philosoph Antiphon gegeben. Der hat sich ein Schild an die Tür gemacht mit dem Versprechen, Krankheiten durch Worte zu heilen. Aber das war auch nicht sehr originell. Denn die Schamanen, was es alles gab, die Heiler. Man könnte ja fast sagen, die ganze Geschichte der Medizin war überwiegend eigentlich ein Heilen mit Mitteln und Methoden, die wir heute nicht als im medizinisch strengen naturwissenschaftlichen Sinne wirksam nennen würden. Aber die Leute sind, wenn es gut ging, doch gesund geworden.
Würden Sie wahrscheinlich?
Darum sage ich vorsichtig dabei, wenn es gut ging.
Die meisten sind natürlich wahrscheinlich an einer Infektion gestorben. Aber der Punkt ist, diejenigen, die es überlebt haben, die dran geglaubt haben, die haben möglicherweise diesen Mechanismus in ihr Genom aufgenommen. Das ist möglicherweise tatsächlich eine Überlebensstrategie gewesen, an den Heiler zu glauben.
Und sagen, dann wird es genetisch. Sagen Sie wahrscheinlich, ja, die haben eine Chance, dass in ihr Genom, wenn es gut läuft, evolutionsbiologisch. Gewagt. Ja, aber nur, nachdem Sie mal ein Training gemacht haben, weil das kann nämlich nicht jeder. Das muss man einfach üben und lernen.
Ja, und da würde ich Ihnen auch vielleicht ein bisschen sogar widersprechen, zu sagen, natürlich, und das ist ja auch so, was man denkt, Kommunikation ist angeboren, wir sprechen auch alle und deswegen denkt man, man kann das auch. Und gute Arzt-Patient-Kommunikation denken viele ist dann auch, man kann es oder kann es nicht. Und wir vertreten schon die Meinung, dass man das wirklich üben kann, aber auch üben muss. Denn es gibt einfach auch spezifische Faktoren in der Arzt-Patient-Beziehung, die dann auch eine andere Wirkung hervorrufen. Wir wollen ja gezielte Wirkungen auch bei den Patienten hervorrufen oder das, was wir sonst tun, auch durch die Kommunikation unterstützen, sodass es Heilungsprozesse einleitet oder dass der Patient vor allen Dingen auch Vertrauen findet und dass es die Arzt-Patient-Kommunikation ist ja die wesentliche Basis für jede Diagnostik und Therapie, dass da die Patienten sich aufgehoben fühlen.
Nun reden wir ja gleich nochmal speziell über das Arzt-Patienten-Verhältnis. Was weiß man denn von der Wirkung der Vorstellung auf die Wirklichkeit? Also im Film klang das ja an, Konditionierung ist einer der Prozesse. Wie hat man sich das vorzustellen genau? Was passiert da?
Also man muss eigentlich sagen, sind wahrscheinlich zwei sehr unterschiedliche Prozesse. Das eine ist Konditionierung, letztlich ein unbewusstes, nicht bewusstes Lernen von Prozessen. Das ist wahrscheinlich etwas, was man mit Heile, Heile, Gänschen in der Kindheit lernt. Dass Berührungen beispielsweise oder das Streicheln der Haut, wenn man sich verbrannt hat, tatsächlich eine heilende Wirkung ausüben kann. Und dieser Prozess, wenn der aufrechterhalten wird durch Erfahrung in der Medizin, dann lernt man auf die Art und Weise, dass eine Pille, wenn man sie denn nimmt, weil man Schmerzen hat, tatsächlich eine schmerzlindernde Wirkung hat. Und wenn man den Wirkstoff wegnimmt, dann ist der Akt des daran ist sozusagen konditioniert. Die Pille wird dann zu einem neutralen Stimulus, der aber tatsächlich eine Wirkung entfallen kann.
Es geht ja sogar so weit, dass der erinnerte Stimulus, also die Konditionierung, den gegenteiligen Effekt dessen erreicht, was das reale Medikament macht. Also es gab diese Asthma-Versuche zum Beispiel, also wo das sozusagen den pharmazeutischen Effekt nicht nur wegnimmt, sondern ins Gegenteil verkehrt.
Gut, das zeigt,
was ja eine massive Wirkung ist.
Das zeigt die Macht sozusagen von Lernprozessen. Das ist aber noch was anderes, als wenn wir von Suggestion beispielsweise sprechen. Weil Suggestion ist ein Prozess, der im Kopf kognitiv abläuft. Da glaube ich an was. Mhm. Und dieser Glaube allein reicht aus, um zumindest körpereigene Prozesse zu initiieren, die dann wiederum zu einer Schmerzhemmung führen. Also die Tatsache, dass ich ein Mittel auf die Hand gestrichen bekomme oder die Spritze bekomme, und das ist ein starkes Schmerzmittel, die löst das gleiche oder ähnliche Prozesse im Gehirn aus wie ein Opiat, das man gespritzt bekommt. Das stimuliert körpereigene Schmerzhemmung.
Also für Sie ist das normal, aber ich würde mal vermuten, dass eine Menge Zuschauer, und mir ging es am Anfang tendenziell auch so sagt, naja, eine Wirkung hat natürlich ein chemischer Stoff, weil der greift irgendwie in meinen Körper ein. Wenn ich mir vorstelle, dass eine Vorstellung eine reale Auswirkung hat, also zum Beispiel Endorphinausschüttung in meinem Gehirn bewirkt, da müssen ja eine Menge komplizierter Zwischenschritte stattfinden, die wir, glaube ich, gar noch nicht richtig verstanden haben, oder?
Ja und nein. Also wir sind erst seit kurzem in der Lage, sie im Gehirn selbst nachzuvollziehen. Wir haben sie eigentlich phänomenologisch im Labor eigentlich immer gesehen. Man kann Schmerzhemmung erzeugen, experimentell, indem man konditioniert oder indem man suggeriert. Was wir heute können, ist nachschauen, was unter einer Suggestion beispielsweise, was passiert, wenn ich sage, Sie bekommen jetzt gleich einen Schmerzreiz, so wie im Film gezeigt. Mhm. Das rote Licht zeigt an, es kommt ein Schmerzreiz und dann löst das rote Licht bereits im Gehirn einen Schmerzhemmprozess aus, also die Ausschüttung von körpereigenen Hemmstoffen für Schmerzen. Und das führt dann dazu, dass man die Schmerzen tatsächlich weniger wahrnimmt, auch wenn keine Salbe appliziert worden ist. Also das ist nicht so ganz dramatisch neu. Wir können nur den Prozess jetzt beobachten. Ich glaube, das macht die Faszination seit einiger Zeit aus. Plötzlich haben wir das Gefühl, wir können den Prozess im Gehirn beobachten, während er passiert.
Stellt das nicht auch die Philosophie vor, völlig neue Möglichkeiten, weil dass Vorstellungen so real wirksam sind, haben Philosophen zwischendrin immer mal wieder behauptet, aber die wenigsten haben das doch therapeutisch eingesetzt.
Ja, also therapeutisch setzt sie das auch nicht ein. Aber ich würde sagen, die Philosophen werden eigentlich nicht durch diese Ergebnisse jetzt mit völlig Neuem irgendwie konfrontiert, sondern man kann sagen, eigentlich ist das eine Bestätigung von dem, was man nach Descartes, ob das jetzt, wollen nicht mit Namen so viel um uns werfen, aber sagen wir schon seit der Romantik, will ich es mal kurz sagen, spätestens seitdem, haben Philosophen gewusst, dass das Auseinanderdividieren von zum Beispiel Psyche und Soma, von Leib und Seele und diese ganzen Arten Differenzierung etwas ganz Problematisches an sich haben. Das sind eigentlich, wir haben eigentlich keinen Leib und dann haben wir auch noch eine Seele und manche haben vielleicht gesagt, wir haben auch noch ein Gemüt und andere haben dann vielleicht noch Thymos oder was auch immer, sondern wir sind eines und nur die Forschung oder die Wissenschaft hat auseinanderdividiert, was zusammengehört. Also sag's mal so, unser Leib hat nicht eine Seele, sondern wir haben einen beseelten Leib. Und wenn der denn eines Tages den letzten Schnaufer getan hat und ist als Leichnam zugegen, dann ist es ein unbeseelter Leib zum Beispiel. Aber nicht nur das. Wir haben zum Beispiel auch einen, ich erfinde das jetzt mal, einen beherzten Leib. Damit meine ich jetzt nicht diesen Treiber des Kreislaufes, sondern damit meine ich zum Beispiel das Organ, mit dem wir Mut haben. Wie man so sagt, da fasst jemand ein Herz. Also er sieht sozusagen couragiert etwas entgegen. Er entwickelt Zuversicht, ob wir das jetzt Herz nennen oder Gemüt nennen oder wie auch immer. Ist eigentlich egal, aber es gehört zusammen. Da gehört etwas zusammen, was nur in der Neuzeit sehr fein auseinandergepuzzelt worden ist. Und dieses Auseinander wird jetzt wahrscheinlich durch solche Beobachtungen, ja, ich würde mal sagen, auch in seiner Dysfunktionalität sichtbar.
Wir holen ein Stück sozusagen die Realität zurück. Wir führen die Dinge wieder zusammen, die eine Zeit lang sozusagen aus.
Wenn Sie sich beide da so einig sind, und das freut mich ja, also die Feststellung, dass das gar nicht so neu sind, dann frage ich mich natürlich als Laie, ja Moment mal, wenn die Ärzte das doch wissen und ich gehe in eine normale Sprechstunde und werde beim Orthopäden in 2,5 Minuten durch die Maschinerie und durch sein Arztzimmer gejagt, dann machen die doch offensichtlich von diesem Wissen 0,0 Gebrauch.
Wenig Gebrauch, ja, aber warum? Weil die Ärzte zum Teil auch vielleicht ein bisschen das Vertrauen verloren haben in ihre eigene diagnostischen Wahrnehmungsfähigkeiten, was ihnen einfach über ihr Sensorium zur Verfügung steht. Also wir sind so oft dann abgelenkt durch Laborwerte oder bei jungen Kollegen sieht man, dass man sieht, die haben die Laborwerte, die haben die Ergebnisse von vielen verschiedenen apparativen Untersuchungen. Und dann schauen sie da drauf und manchmal ist es einfach besser, nochmal mit dem Patienten zu reden, nochmal Informationen von und gemeinsam mit dem Patienten zu erarbeiten und sich auch auf Wahrnehmungen ein Stück weit zu verlassen. Also die Klinik führt, sagen wir. Also nicht nur auf Apparate zu schauen, sondern sich wirklich den Patienten anzuschauen und mit dem Patienten zu schauen. Und das muss man üben. Und da muss man auch ein Vertrauen wieder bei den Studierenden wecken, dass sie in diese eigene diagnostische Kompetenz, dass das gestärkt wird.
Ja, darf ich gleich gerade sagen? Ich habe so viele Ärzte auch in meiner Beratung gehabt, dass ich, sagen wir mal, etwas realistischer sagen würde, wir dürfen nicht übersehen, eine Praxis ist auch ein wirtschaftlicher Betrieb. Wissen wir, es ist ja natürlich, sagen wir mal, geradezu anstößig, schlicht, was ich jetzt sage, aber es ist ja so. Stellen Sie sich mal Folgendes vor, die Ärzte würden aus dem, was wir hier gehört haben und diskutieren, wirklich eine Konsequenz ziehen. Eine Konsequenz wäre zum Beispiel, dass man sagt, als Arzt, man lernt einen Patienten kennen und sagt, ach, wissen Sie was, das wird schon wieder. Warten Sie mal 2 Wochen ab, bis die meisten Heilungen kommen ja ganz von alleine. Ja? Warten Sie mal schön ab und schickt er den wieder nach Hause. Was soll er denn auf den Krankenschein schreiben? Verstehen Sie? Was soll er denn eigentlich berechnen? Es ist so, ich glaube, dass wir viel, viel mehr der Natur vertrauen könnten, die ja eine der größten Heiler ist. Ne? Also das Immunsystem ist gigantisch. Da kommen wir langsam erst dahinter, wie schlau das eigentlich, wie intelligent das ist, wie intelligent Natur ist. Also ich habe zum Beispiel beim Kinderarzt, habe ich einen Arzt gefunden, der war mir ungeheuer lieb. Da habe ich die Vereinbarung gehabt, der guckt sich das Kind an und sagt, ist das letal oder nicht letal? Wenn es nicht letal ist, sind wir wieder gegangen. War wunderbar. Das Kind hat dann gelernt. Das hat selbst gelernt, mit der Krankheit umzugehen.
Gut, gibt es natürlich eine Menge Krankheiten, bei denen das nicht geht.
Darum sage ich ja. Sagen, ob es gefährlich ist im Ausgang oder nicht. Ob die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Natur selber damit fertig wird oder ob man nachhelfen muss. Und dann wäre immer noch die Frage des Placebos zusätzlich.
Und wie man auch die Selbstheilungskräfte unterstützen kann. Und wie man Patienten... Also ja, die Ärzte müssen, auch die jungen Ärzte müssen auch lernen, wie sie den Patienten auch darin unterstützen, selbst achtsam zu sein, auf den Körper, Symptome des Körpers wahrzunehmen, mit dem umzugehen. Also auch Experte für die eigene Erkrankung zu werden, ist ja ganz entscheidend. Und darin auch die Patienten zu führen und auszubilden, und das ist sehr wichtig. Also da, ich fände es gefährlich, also zu sagen, wir gucken nur mal, ist es jetzt was Schlimmes, ja? Und wenn es was Schlimmes ist, dann werden wir uns weiter drum kümmern, oder zu sagen, naja, das ist nicht so schlimm, da vertrauen wir auf die Selbstheilungskräfte und in 4 Wochen sehen wir den Patienten nochmal. Das wäre schade, da würden wir uns viel vergeben. Also ich glaube, der Arzt hat auch eine Aufgabe, den Patienten in diesem Gesundungsprozess zu begleiten. Und dafür muss er ausgebildet sein.
Ich melde Widerspruch an. Und zwar deswegen, weil ich ein grundsätzliches Missverständnis finde, zu sagen, die Placebo-Wirkung hat irgendwo was mit Selbstheilung zu tun. Placebos wirken auf Symptome, nicht auf Krankheiten. Es gibt kaum einen Beleg dafür, dass über Placebos eine Krankheit geheilt werden kann.
Also die Ursachen der Symptome.
Genau. Sie können allenfalls Symptome lindern. Und dann haben sie mit Selbstheilung nichts zu tun, weil es wird kein Heilungsprozess initiiert. Wenn wir einen schwerkranken Patienten mit Krebs hätten und der würde unter einer Placebo-Behandlung gesund werden, dann würden wir noch nicht mal von Placebo-Heilung, dann würden wir von Spontanremission reden, also von was ganz anderem. Das heißt, Placebos wirken auf Symptome, nicht auf die Krankheitsprozesse. Und das, was man Selbstheilung nennt, ist was anderes als eine Placebo-Wirkung. Eine Placebo-Wirkung beruht darauf, dass jemand anders mir suggeriert, ich werde gesund. Selbstheilung ist, wenn ich mir sage, ich werde schon wieder gesund. Und wir kennen in der Psychologie die Externalisierer, Internalisierer, die Leute, die sozusagen nach außen hin ihre Verantwortung abgeben und sagen, Doktor, fix me, mach mich gesund. Das sind diejenigen, die auf Rituale im Medizinbereich wunderschön reagieren, wo sie dann große Apparaturen durch Gespräche, durch große Apparaturen ersetzen können und sie wirken. Aber das sind nicht diejenigen, die eine sehr starke introvertierte Art und Weise des Umgangs mit ihren Symptomen haben, die Selbstheilung mobilisieren können. Das ist noch, glaube ich, was anderes.
Die sind ja eher depressiv. Aber machen wir mal einen Schnitt hier an der Stelle. Zu unserem nächsten Thema. Wenn ich eingangs nämlich gesagt habe, unsere Definition von Placebo zielt weniger auf die Stoffe ohne Wirkung ab, als vielmehr auf die komplexe Wechselwirkung von Arzt und Patient, haben wir jetzt drüber gesprochen. Also auf Kommunikationsprozesse, zwar ohne Wirkstoffe, aber mit hoher Wirksamkeit für den Patienten, dann steckt dahinter natürlich eine entscheidende Veränderung im Verständnis von Placebos und ein alter, aber neu zu entdeckender Zugang zur Medizin, der nicht ohne Folgen für das Gesundheitssystem bleiben kann. Warum? Wenn die Interaktion von Arzt und Patient, wie wir eben festgestellt haben, entscheidende Wirkung hat, dann muss jede Behandlung darauf Rücksicht nehmen, glaube ich jedenfalls. Medizinische Versorgung darf heute, wenn sie wirksam sein will, also nicht auf Apparate und Medikamente fixiert bleiben, sondern muss den kommunikativen, emotionalen Bedürfnissen des Patienten wieder mehr Rechnung tragen. Wem zugehört wird, wem der Arzt als moderner Schamane seine Aufmerksamkeit schenkt, der beginnt schon positiver zu denken. Und allein das beeinflusst den Heilungsprozess. Aber all das lässt sich noch viel genauer beschreiben. Sabrina Dittus hat für uns einen Lehrgang für angehende Mediziner in Heidelberg besuchen können, der im Grunde unsere gesamte Einstellung zur Medizin verändert.
Es sind oft Orte der Angst. Wer sich aufmacht ins Krankenhaus oder zum Arzt, hofft auf Heilung oder Klarheit. Und dass man sich seiner annimmt. Doch wenn sich Untersuchung an Untersuchung reiht, wenn Zuständigkeiten verschwimmen, verwandelt sich Hoffnung schnell in Skepsis, Vertrauen in Misstrauen. Im Dickicht von Gerätemedizin, Bürokratie und Gesundheitspolitik steht der Patient oft alleine auf weiter Flur. Ärzte als Dienstleister, Patienten als Kunden. Vertrag statt Vertrauen? Eine fatale Entwicklung. Gerade die Komplexität moderner Behandlungsmethoden macht eine gute Arzt-Patienten-Beziehung wichtiger denn je. Sie beschleunigt den Heilungsprozess. An der Uniklinik Heidelberg nimmt man diese Einsicht ernst. Seit 2002 steht dort ein Kommunikations- und Interaktionstraining, kurz Medikit, auf dem Lehrplan. Hier proben die angehenden Ärzte einmal wöchentlich das Gespräch und den sensiblen Umgang mit Patienten. Die Teilnahme ist verpflichtend. Seine Inhalte sind prüfungsrelevant.
Kommunikation, Interaktion ist ja unser Thema. Dann Gesprächstechniken anwenden. So, die nächsten 7 Minuten.
Das Training vollzieht sich vor allem praktisch. Als sogenannte standardisierte Patienten konfrontieren Laienschauspieler die jungen Mediziner mit ihren Leiden, Ängsten und individuellen Eigenheiten. So lernen die Studierenden, sich schnell auf unterschiedliche Gesprächssituationen einzustellen. Entscheidend dabei ist, das Gespräch so einfühlsam wie möglich und effizient wie nötig zu führen.
Brockhoff ist mein Name. Ich bin Assistenzärztin hier in der inneren Ambulanz und ich werde jetzt mit Ihnen erstmal ein erstes Gespräch führen, um herauszufinden, was Sie haben. Was führt Sie denn zu uns?
Also Frau Doktor, ich kann Sie nicht ganz ehrlich sagen, meine Tochter hat darauf bestanden, dass ich heute herkomme. Ja. Ich selber werde nicht kommen, denn ich denke, in ein paar Tagen werde ich es wieder überstanden. Ich fühle mich halt jetzt 3 Tage schon schlapp und erschöpft, obwohl ich überhaupt nichts schaffe.
Nach 18 Sekunden werden Patienten gemeinhin das erste Mal vom Arzt unterbrochen. Keine gute Basis für ein Vertrauensverhältnis. Aufmerksames Zuhören, die Art des Fragens, die Vermeidung von Fachausdrücken, eine zugewandte Körperhaltung, kleine, aber feine Details mit großer Wirkung. Anders als im Klinikalltag bekommen die jungen Mediziner bei Medikit ein differenziertes Feedback auf ihr Kommunikationsverhalten, das sie schließlich in der Videoaufzeichnung selbst überprüfen können.
Sie hat sehr empathisch das Gespräch geführt und sie hat sehr aktiv zugehört.
Die Körperhaltung ist auch schön, sehr zugewandt, hat die Arme überkreuzt.
Wenn die Ärztin nachgefragt hat oder auch sehr zustimmend war, die Patientin ermuntert hat, noch was zu erzählen, da habe ich eher den fürsorglichen Elternteil gesehen.
Wir haben also hier eine Überkreuzkommunikation. Die Ärztin
fragt auf der Ebene über Kreuz, sie antwortet über Kreuz und die Ärztin hat wieder eine parallele Kommunikationssituation hergestellt und ist wieder auf die Erwachsenenebene zurückgekehrt, um das sachliche Gespräch zu beenden. Also sehr schön gelöst.
Sie haben ein paar Mal okay oder gut gesagt, wenn ich meine Beschwerden geschildert habe. Zum Beispiel, ich habe 30 Jahre geraucht. Gut, das ist vielleicht eine Sache, wo Sie einfach dran denken müssen, bei so einer Situation eben nicht gut oder so sagen.
Wie sind Sie denn mit der Dauer des Gesprächs, mit der Zeit zurechtgekommen?
Natürlich hätte ich immer gerne mehr Zeit, eine ausführliche Anamnese zu machen. Aber man lernt es sehr gut hierbei, sich da relativ klar zu strukturieren und es einzugrenzen.
Patienten, die sich an- und ernst genommen fühlen, genesen besser. Das ist ein Fakt. Nicht nur Pillen und Operationen, auch Ärzte haben einen Placebo-Effekt. Und der lässt sich auch in der knapp bemessenen Zeit des Klinikalltags nutzen, wenn die Umgangsformen stimmen. Medizin ist in allen Kulturen wie ein Bühnenstück, sagt der Medizinanthropologe Cecil Hellmann. Die Krankenstation, die Arztpraxis oder die Hütte des Schamanen, sie lassen sich mit einem Theater vergleichen. Voll mit Kulissen, Requisiten, Kostümen, einem Drehbuch. In fast allen Kulturen bestimmen Rituale das medizinische Handeln. Sie ähneln sich sogar weltweit. Das Auftreten, die Kleidung, die Instrumente, die Handgriffe, das ritualisierte Handeln weckt Vertrauen. Ist Vertrauen da, wird der Arzt selbst zum diagnostischen Instrument, zum therapeutischen Mittel. Auf diese Weise können Ärzte dazu beitragen, die Positivspirale der Selbstheilung in Gang zu setzen. Schon die Berührung selbst kann heilende Kraft entfalten. Und das tut beiden gut, dem Patienten und dem Arzt. Stimmt die Beziehung, sind Geräte häufig nur Statisten. Die Akteure aber bleiben die Menschen, auf beiden Seiten der Maschine.
Also in gewisser Weise kann man ja, wenn man bös wäre, sagen, in der Medizin hat Theater immer schon eine große Rolle gespielt. Und ich meine das durchaus im positiven Sinn, dass man nämlich auch Heilung mit initiieren kann. Sie haben das ja, indem Sie also qualitativ diese Arzt-Patienten-Gespräche untersucht haben und eben auch trainieren, ja tatsächlich festgestellt. Was waren für Sie selber die überraschendsten Erkenntnisse dabei?
Wir haben gesehen, dass Kollegen, die ausgebildet sind, eine Arzt-Patient-Kommunikation, dass die dann wirklich auch bessere Gespräche führen können. Also das heißt, dass diese Ausbildung auch effizient ist. Und wenn man jetzt im ärztlichen Alltag sieht, dann erlebt man ja das Gleiche. Wenn man Kollegen hat, die das sehr gut können, dann erzielen die bei Patienten ganz andere Effekte. Zum Beispiel, wenn ich einem Patienten erkläre, dieses Medikament wird mit hoher Sicherheit in den nächsten 20 Minuten bei Ihnen bewirken, dass Sie wieder besser atmen können, dass Sie Luft kommen, wenn jemand zum Beispiel eine schwere Herzerkrankung hat und deswegen Lungenwasser hat, also Lungenödem hat, dann sieht man auch, dass diese Patienten schon alleine durch diese Informationsmitteilung ruhiger werden. Man spürt sofort, wie die vorweggenommene Wirkung bei dem Patienten ankommt und so schnell kann das Medikament noch gar nicht wirken, aber dass der Patient sieht, da ist jemand, der kümmert sich, er hat Vertrauen und dann erleben das auch Kollegen eigentlich im Alltag jeden Tag.
Nur wenn sie nach Hause gehen und den Beipackzettel lesen und wir alle wissen, da muss alles rein, was irgendwann an Nebenwirkungen stattgefunden hat. In Klammern, es wird auch nicht gesagt, ob das in 1.000, 10.000 oder 1 Million Fällen so war. Die lesen den Beipackzettel und sagen, ach du Himmel, ja, das Medikament kann ich doch überhaupt nicht nehmen, weil ich kriege nicht nur Durchfall, sondern ich kriege auch noch, ich weiß nicht was, Kopfschmerzen und...
Aber das ist eine wichtige Aufgabe des Arztes, die Patienten gut über die Medikamente, die den Patienten helfen, aufzuklären, ihnen zu sagen, welche positiven Wirkungen haben die Medikamente und ihnen auch ein Stück weit die Angst vor Nebenwirkungen zu nehmen. Denn wir wissen alle, dass Patienten sehr häufig die Medikamente, die man ihnen verschreibt, nicht nimmt. Dass sie die nicht nehmen oder sogar wegwerfen. Also die Hälfte, manchmal wird ja gesagt, die Hälfte der Medikamente wandern im Müll oder direkt auf dem Parkplatz, wenn man aus der Apotheke kommt. Das ist ja auch eine Vergeudung von Ressourcen. Und das liegt aber daran, dass die Patienten aus der Apotheke kommen, das auspacken, dann lesen und sind dann oft verunsichert sind. Oder sagen, sie machen ja so eine Art Entscheidungsbalance, dass der Patient den erwarteten Nutzen des Medikaments nicht höher einschätzt als die Nebenwirkungen, die er erwartet. Und da muss der Arzt ein bisschen durchführen und auch diese Nebenwirkungen relativieren und sagen, das kommt häufig vor, darauf müssen Sie achten oder wir müssen gemeinsam darauf achten, dadurch, dass wir zum Beispiel Ihre Laborwerte regelmäßig kontrollieren oder dass Sie auf bestimmte Symptome achten. Und die anderen können Sie in Ihrem Fall wirklich vernachlässigen, weil das ist bei Patienten aufgetreten, die zum Beispiel noch andere Begleiterkrankungen hatten.
Das ist ja wahrscheinlich nicht immer so einfach. Wie sehen Sie das denn mit den Nebenwirkungen?
Also die Nebenwirkungen sind tatsächlich ein Problem. Es gibt gute Belege dafür, dass Nebenwirkungen, die zum Beispiel im Beipackzettel vergessen worden sind, hat neulich ein Kollege erzählt, in einer Region ist der Beipackzettel sozusagen um eine Nebenwirkung verringert worden, dann sind die Nebenwirkungen nicht aufgetreten. Das heißt, von den Nebenwirkungen selber geht schon eine sehr hohe Suggestivkraft aus. Es reagiert aber nicht alle drauf. Es gibt Leute, die ignorieren die Beipackzettel, nehmen die Medikamente und haben dann halt die Nebenwirkungen, die Medikamente machen, aber sie gehen nicht die ganze Liste durch. Das heißt, es ist schon so, dass es auch, sagen wir mal, Leute gibt, die auf solche Instrumente, suggestiblen Elemente, die so im medizinischen Ritual vorhanden sind, stärker reagieren und solche, die nicht reagieren. Wir haben vor kurzem festgestellt, in einem Experiment, wo es um Übelkeit ging, wo wir Übelkeit suggeriert haben oder konditioniert haben, dass Frauen sehr stark konditionierbar sind, aber kaum suggestibel, während die Männer auf Suggestionen sehr reagieren in diesem speziellen Setting, sage ich extra dazu. Das ist sicherlich keine generelle Aussage. Das heißt, da gibt es auch Unterschiede. Es gibt Leute, die lesen keine Beipackzettel und kriegen keine Nebenwirkung und haben dann vielleicht auch irgendwann keine Hauptwirkung und lassen das Medikament weg. Aber machen es sicherlich nicht, weil sie ein übermäßiges Maß an Nebenwirkungen kriegen.
Das würde doch eigentlich philosophisch betrachtet bedeuten, dass Aufklärung heftige Nebeneffekte hat.
Das hat sie sowieso, ja, die ganze Aufklärung hat unglaublich viel Nebenwirkung. Das ist ja, also Aufklärung hat zum Beispiel auch zu Folgendem geführt, dass wir eine hoch ausdifferenzierte Gesellschaft haben. Die Nebenwirkungen, die genannt werden in den Beipackzetteln, sind die Wirkung von Juristen. Das geht da um Absicherung. Und das ist eine Plausibilität, also das hilft sozusagen aus der Sicht des Justiziars, damit also die Pharmafirma im grünen Bereich bleibt. So, ob das dann, jetzt kommt die nächste Spezialität, ob das wieder medizinisch immer ganz gut ist, das ist die andere. Haben wir gerade darüber diskutiert, eher wohl nicht. Aber das ist das Problem. Vielleicht ein Wort darf ich noch sagen zu Ihrer Eingangsfrage und zu dem Film. Sie sagen, Theater hätte immer dazu gehört. Da möchte ich eine kleine Variante reinbringen. Ich würde sagen, Theater ist schon gut, besonders wenn man ein guter Schauspieler ist. Aber im Grunde geht es noch um was anderes. Es geht gerade darum, nicht Theater zu spielen. Das will ich mal ganz kurz pointiert sagen. Lass mich kurz sagen, wie ich es meine. Da übt jemand und lernt jemand, was er tun muss. Das viel Entscheidendere scheint mir nicht zu sein, was jemand tut, sondern wer jemand ist. Das ist auch der Unterschied zum Schamanen. Also Schamanen, die man ausgebildet hätte, so wie hier ausgebildet, das ist auch so eine Aufklärungsfolge. Man denkt, man kann heute alles sozusagen machen. Man kann sozusagen auch alles das üben. Das ist eine Frage, mit der ich mich beschäftige, weil ich selbst philosophische Praktiker ausbilde. Ja? Also, dass man denkt, da gibt es sozusagen Methoden und Taktiken, es gibt Verfahren. Das hat Grenzen. Weil die eigentliche Wirksamkeit, vermute ich nur, ich wage das sozusagen ohne eine wissenschaftliche Expertise, sondern einfach mit menschlicher Erfahrung. Ich glaube, die Wirkung geht eher nicht von der Sprache und den Texten aus, sondern von dem Sprecher und wer er ist. Und das ist die Frage, ob man das so nett und so schön ist gemeint. Ich habe auch gar nichts dagegen. Man soll die Ärzte ruhig üben lassen, bin ich ganz dafür. Aber ich glaube, ans Geheimnis kommt man damit nicht ran. Also meine Erfahrung mit Ärzten ist was ganz anderes. Da gibt es welche, die sind überzeugend. Und dann können die in ihren Verhaltensweisen von meinetwegen sogar noch stümper sein, wenn die wirklich als Person gut sind. Das ist eine philosophische Frage. Die Frage, ist wichtig, was jemand tut oder ist wichtig, wer jemand ist? Und ich glaube, die zweite Frage, die ist wichtig. Und da haben sie viel Schwierigkeiten, das zu üben.
Ich danke Ihnen dafür, denn das ist ja genau das Vorurteil, das viele haben. Ja, und mit dem kämpfen wir auch, wenn Kollegen sagen, wir müssen das üben, wir müssen das trainieren, dann sagen die genau, jemand ist das oder er ist es eben nicht.
Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist gut zu üben.
Es ist gut,
nur es kann es nicht ersetzen.
Genau. Aber was wir gesehen haben, ist, wenn Sie auch die jungen Medizinstudierenden, arbeiten viel mit jungen Medizinstudierenden, sehen, dann sind es hochmotivierte, hochengagierte Leute, die haben, das sind Studien auch belegt, die haben einen höheren Altruismus, einen geringeren Zynismus als andere Studierende. Aber gegen Ende des Studiums, und das kennen Sie vielleicht auch, diese Untersuchungen zeigen, dass die einen höheren Zynismus haben, zum Beispiel als Studierende anderer Fächer. Und das ist doch gefährlich. Und was ist da passiert? Wir haben den Studierenden nicht genug Unterstützung gegeben, letztendlich mit diesen vielen menschlichen Grenzerfahrungen, die auch in solchen Arzt-Patient-Beziehungen entstehen oder die sie mitbekommen, auch umzugehen. Also wir müssen ihnen helfen, auch diese, genau das, was Sie sagen, diese Echtheit, diese Authentizität, auch diese Betroffenheit oder dieses Mitgefühl mit Patienten, dass die alle oder zum absolut überwiegenden Teil am Anfang haben, dass sie das bewahren können, dass sie das eben auch halten können. Und da ist eben eine Gefahr, dass wenn wir das nicht unterstützen und nicht üben und dafür auch Raum geben, dass andere Dinge überhand nehmen. Das heißt, wir müssen diesen Dingen im Studium den gleichen Stellenwert zuweisen wie das Lernen von reinen Fakten. Ja? Und noch vielleicht ein Punkt zu den Ritualen.
Ich meine, was ganz Schlichtes. Ich kann, sowas habe ich durchaus geübt, ich kann den Anschein erwecken, dass ich aufmerksam Ihnen zuhöre. Und ich kann wirklich aufmerksam sein. Das ist ein Unterschied. Diesen Unterschied wollte ich nur sagen. Und das Entscheidendere ist, mehr wollte ich nicht eigentlich betont haben, das Entscheidendere ist, wie kriegt man eigentlich einen Menschen dazu, dass er wirklich aufmerksam ist und nicht, dass er den Anschein, also dass er nur gelernt, Körperhaltung.
Völlig
das da haben das Sie war eigentlich gar nicht strittig. Nein. Ich habe eigentlich was ganz Liebes gesagt. Ja. Ausnahmsweise möchte ich fast sagen.
Was wichtig ist, dass die Studierenden, die haben, sagen wir, wenn sagen, die haben eine positive Haltung, ja, die haben eine positive Haltung dem Patienten gegenüber. Aber manchmal verhalten sie sich so, dass der Patient das gar nicht sehen kann. Der Patient kann das nicht spüren, dass der eine positive Haltung hat, weil er diese innere Einstellung gar nicht richtig, sagen wir mal, an Mann oder Frau bringt. Der Student oder der Arzt,
und das muss man lernen.
Das muss man lernen. Ja, man kann will dem Patienten die Informationen geben, aber er realisiert gar nicht, dass er lauter Fremdwörter spricht.
Ich würde jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, okay, lass die das lernen, weil offensichtlich hat das ja eine sehr positive Wirkung. Sollen die mal machen. Offensichtlich ist das Lernen sogar so gut, dass ich möglicherweise einen Teil der Medikamente, weil ich denke ja im Sinne Gesundheitssystem, Kostenersparnis und so weiter, einen Teil der Medikamente mir sparen kann, weil das, was die machen durch Besprechung, ist ja so wirksam, warum soll ich da noch viele Medikamente beschreiben? Es gibt wahrscheinlich eine Menge von, da müsste man jetzt mal die einzelnen Sparten durchgehen, bestimmte Bereiche, wo ich mir die Medikamente tatsächlich dann sparen kann.
Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde behaupten, dass zumindest die Mehrzahl oder ein Großteil der heute arbeitenden praktischen Ärzte, die es auch tut. Mhm. Weil die haben den Beruf gewählt. Die haben den Beruf nicht gewählt, weil sie große Maschinen, vielleicht sind auch ein paar dabei, die große Maschinen beherrschen wollen. Aber es ist schon so, dass hinter der Wahl, sagen wir mal, des Medizinerberufes auch eine Motivation steckt, die ein Stück ehrlich ist. Und dass Leute, die in eine klinische Praxis gehen, die relativ viele Patienten im Verlauf von einem Quartal sehen bis zu 1200, dass die auch tatsächlich diese Dinge anwenden, dass die in der Tat in der Lage sind, beispielsweise wenn die ihren Patienten entsprechend zu kommunizieren, dass sie ein Medikament nicht einfach nur rüberreichen. Klar gibt es das auch. Es gibt gute und schlechte Ärzte. Aber ich behaupte immer noch, dass die Mehrzahl der Patienten, der Ärzte, die heute praktizieren, diese Fähigkeiten auch nutzen, Placebo-Effekte zu erzeugen in ihrem Alltag.
Okay. Mag sein, dass ich ja besonders suggestibel bin. Das heißt, dass ich zu den Personen gehöre, die besonders empfänglich für die Gedanken, Gefühle, Wahrnehmung, Vorstellungen eines anderen Menschen sind, insbesondere dann eines Arztes. Aber Suggestion erfolgt dabei sowohl durch die andere Person, wir haben ja eben drüber gesprochen, die mir in diesem Fall sagt, dass zunächst einmal meine lädierte Schulter zum Beispiel durch Akupunktur behandelt werden müsste, ehe man dann konventionell weiter behandeln könnte. Aber Suggestion erfolgt ja zweitens eben immer auch durch einen selbst. Das heißt in dem Fall durch meine eigene Bereitschaft, dass mir geholfen wird. Und zwar durch Nadeln, die für mich allerdings eine unmittelbar spürbare Wirkung hatten, muss ich zugeben. Je nach Reizung wurde mir nämlich zum Beispiel warm und ich hatte das Gefühl, einen elektrischen Impuls buchstäblich vom Kopf bis in den Fuß zu erhalten, war hinterher insgesamt erheblich vitaler und energiereicher. Und die Entzündung in der Schulter, die ging tatsächlich auch weg. Kurzum, ich mag die Nadeln. Nun gibt's aber Leute, die sagen, armer Kerl, hat dir vielleicht geholfen, aber es ist, wie all diese alternativen Heilmethoden, bloße Einbildung, Placebo eben. Abgesehen davon, dass unsere Sendung ja zeigt, wie wirksam Placebos sind, Willi Setzer wollte wissen, was es mit den alternativen Heilmethoden und der Einbildung auf sich hat, zumal der Streit sich ja zuzuspitzen droht, nicht zuletzt wegen der Krankenkassen und weil es beispielsweise England Menschen gibt, die glauben, selbst AIDS mit Globuli und Heilkräutern bekämpfen zu können.
Bei leichten Erkrankungen oder wenn die Schulmedizin versagt, sind sie gefragt, die alternativen Heilverfahren. Dadurch wird zwar kein Geld gespart, doch die Nebenwirkungen sind erheblich geringer. Bei Rücken- und Knieschmerzen zahlen mittlerweile sogar gesetzliche Krankenkassen die Akupunkturbehandlungen. Manche Schulmediziner halten dies für überflüssig, denn sie sehen in einer solchen Therapie nur einen Placebo-Effekt.
Häufig wird Placebo dann auch negativ verstanden, das wäre sozusagen Schummelei. Aber ich denke, man muss das Ganze komplexer und differenzierter sehen. Man kann auch vielleicht von einem sogenannten unspezifischen Effekt sprechen, der eine Behandlung stärkt oder effektiver macht, auch wenn sozusagen nicht ganz klar nachvollziehbar ist, was der Grund für diese Effektivität ist.
Ärzte der Universität Heidelberg haben in einer Studie die Wirksamkeit der Akupunktur untersucht. Während eine Gruppe mit echten Nadeln behandelt wurde, erhielt die Kontrollgruppe eine Therapie mit präparierten Nadeln, die nicht in die Haut eindrangen, sondern sich ineinander schoben wie ein Theaterschwert. Beide Verfahrensweisen waren erfolgreich, sowohl die Placebo-Anwendung als auch die realen Nadelstiche.
Hier haben wir gesehen auf der psychischen Ebene, dass sowohl bei der echten Akupunktur als auch bei der Scheinakupunktur es zu einer Verbesserung der Lebensqualität kommt. Auf der körperlichen Ebene hingegen haben wir gesehen, dass Patienten mit einer echten Akupunktur eine größere Aktivierung des Parasympathikus haben als Patienten mit einer Scheinakupunktur.
Dadurch wird Stress abgebaut, Entspannung gefördert. Auch andere Studien belegen die Wirkung der Akupunktur. Geringe Bedeutung haben die Einstichpunkte. Viel wichtiger scheint der Reiz auf das Nervensystem zu sein. Und dieser wird sehr subjektiv empfunden.
Manche Patienten brauchen nur sehr wenig Reiz. Da merkt man schon, wenn man 3, 4 oder vielleicht sogar nur eine Nadel sticht, dass die Patienten enorm sensibel reagieren. Und da tut man als Ärztin oder Arzt gut daran, den Reiz niedrig zu halten und nicht so intensiv zu nadeln. Die Effekte sind dann oft erstaunlich gut, mindestens genauso gut wie bei den Patienten, die besonders intensiv genadelt werden müssen.
Individuelle Sinneswahrnehmungen, aber auch Ein- und Vorstellungen der Patienten sowie die Beziehung zum Arzt können das Immunsystem beeinflussen und somit den Heilungsprozess fördern. Vielleicht entsteht dadurch auch der kontrovers diskutierte Placebo-Effekt. Noch umstrittener als die Akupunktur ist die Homöopathie. Hartnäckige Gegner werfen dieser Heilmethode vor, dass sie völlig wirkungslos sei. Derzeit fordern Kritiker in England, die Homöopathie nicht mehr durch das Gesundheitssystem zu finanzieren. Die Schweiz beschloss bereits vor 2 Jahren aufgrund einer Berner Metastudie, die Kassenleistungen für die Komplementärmedizin zu streichen. Teile des Berichts waren im Fachblatt Lancet erschienen.
Dieser Bericht in einer Zeitung ist problematisch, alleine wegen der statistischen Dinge, die dort zu bemängeln sind. Aber auch, wenn man ihn richtig liest bis zum Ende, wird man dort auch finden, dass zumindest bei Erkrankungen der oberen Atemwege in 8 Fällen wirklich solide Studien vorliegen, die zeigen, dass Homöopathie wirkt. Also es ist eine politische Entscheidung gewesen, manche dieser Ergebnisse, die positiv waren, auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit, dann nicht in die Praxis umzusetzen.
Sind homöopathische Mittel nur Placebos? Resultieren Behandlungserfolge aus der Einbildung? Selbst wenn einige Substanzen so weit verdünnt werden, dass man sie kaum nachweisen kann, heißt dies nicht, dass es keine Auswirkungen auf den Heilungsprozess gibt. Schon der Begründer der Homöopathie verwendete Scheinpräparate.
Samuel Hahnemann ist der erste Arzt, der wirklich systematisch zu Beginn des 19. Jahrhunderts den Placebo-Effekt für seine Praxis genutzt hat, indem er den Patienten Milchzucker oder zunächst auch Himbeersaft gegeben hat, um nämlich das auch heute noch bekannte ständige Verlangen der Patienten nach Arzneien jeden Tag zu dämpfen.
Hahnemann vermerkte die Gaben fein säuberlich mit einem Paragraphenzeichen in seinen umfangreichen Krankenjournalen. Placebos gegen Suchtverhalten. Warum nicht? Es gab auch Patienten, die den Hofrat durchschauten, die Mittel trotzdem nahmen, weil sie an die Heilkraft seiner Lehre glaubten. Muss man die Patienten täuschen, damit man Placebo-Effekte erzielen kann?
Es gibt wenige, leider nur wenige Studien, die zeigen, in den USA in den 50er Jahren, dass wenn man Patienten sagt, ihr bekommt etwas, das an sich nicht wirkt, aber es könnte in eurem Falle helfen, also sprich, es ist Placebo, dass es auch dann gewirkt hat. Also es ist wahrscheinlich nicht der hundertprozentige Effekt, aber man kann auch mit Aufklärung einen Placebo-Effekt erzielen.
Aufklärung zerstört also keineswegs die Placebo-Reaktion, aber entlastet das Gewissen des Arztes. Mit dem Phänomen Placebo wird sich in den nächsten Jahren auch der wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer beschäftigen.
Würde Sie das ärgern, wenn man einfach sagt, ob Akupunktur oder Homöopathie, völlig egal, wer heilt, hat recht?
Ja, es würde mich natürlich ärgern, aber ich weiß auf der anderen Seite ein gutes Argument dafür, und das ist, Leute, die an Alternativmedizin glauben, und deswegen, das wissen die Krankenkassen auch, sind kostenbewusster und sparen an anderer Stelle erhebliche Mittel ein. Also das ist einer der Gründe, warum die Krankenkassen durchaus bereit sind, Alternativmedizin zuzulassen, auch wenn die Evidenz fehlt.
Interessanterweise die Privatkrankenkassen mehr als die anderen. Würden Sie denn so weit gehen und sagen, okay, tatsächlich, also Akupunktur und Homöopathie kann man als reine Placebotherapien bezeichnen?
Nee, kann man nicht. Also ganz definitiv für die Akupunktur würde ich es nicht mehr sehen. Ich bin da in gewisser Weise vom Saulus zum Paulus geworden, an einer Akupunkturstudie als Wissenschaftler teilgenommen. Wir haben gesehen, und Herr Schneider hatte das vorhin im Film auch sehr schön dargestellt, auf der symptomatischen Ebene ist Akupunktur und Scheinakupunktur nicht unterschiedlich.
Das, was in der Studie drin steht, hat mich sehr überrascht. Also ja. Da ist sozusagen die Placebo-Akupunktur genauso erfolgreich
Ganz genau. Wie
die reale.
Und wir haben deswegen zunächst einmal gesagt, dass an dieser Stelle vermutlich, das war bei Reizdarmsyndrom-Patienten, die Akupunkturwirkung eine Placebo-Wirkung ist. Wir haben aber und dann weitere Daten ausgewertet, die insbesondere Labordaten waren, haben festgestellt, dass es sehr wohl einen Unterschied gibt zwischen den Patienten, die Akupunktur, und solchen, die Scheinakupunktur.
Und der bestand
darin, dass bei den Akupunkturpatienten eine systematische Aktivierung des parasympathischen Nervensystems, das hat der Schneider vorhin gesagt, stattfand, während das bei den Scheinakupunkturbehandelten nicht der Fall war. Das heißt, die haben die gleiche Wirkung auf unterschiedliche Weise erzeugt. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen.
Könnte man nicht auch sagen, dass ein Großteil der Wirkung darin besteht, dass ich sozusagen mit einer kulturell neuartigen Intervention zu tun habe, die jetzt in unser Gesundheitssystem schon seit geraumer Zeit kam, aber jetzt erst seit ein paar Jahren so richtig wahrgenommen wird. Was halten Sie davon?
Da spricht einiges dafür. Da sprechen auch viele Studien dafür, die durchgeführt werden, oft mit kleinen Probandenzahlen, mit kleinen Patientenzahlen. Und oft ist es so, dass man mit neuartigen Arzneimitteln, mit neuartigen invasiven Techniken an kleinen Patientenzahlen oft Wirkungen erzielt, die man dann plötzlich, wenn man es dann mehrfach macht und in größeren Studien wiederholt, manchmal nicht mehr erreicht. Und es kann sein, dass dann sowohl Behandler als auch Patienten überzeugt sind, mit so einem neuartigen Verfahren bessere Effekte zu erzielen. Das würde für Ihre Hypothese sprechen.
Mhm. Wenn das so wäre, also wenn tatsächlich durch eine kulturell neuartige Intervention was erreicht wird, könnte man sagen, okay, dann ist es doch zum Teil von euch Philosophen eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir sozusagen eine positivere Grundstimmung haben, weil die hilft uns, heilsame Effekte besser einzusetzen.
Damit wären die Philosophen, glaube ich,
Teil des Krankenkassensystems.
Wären überfordert, wenn sie flächendeckend solche Bewusstseinsveränderungen durchsetzen sollten. Nicht? Aber ich glaube, die Philosophen haben den Auftrag, da was zu verstehen. Zum Beispiel die wissenschaftliche Schulmedizin, die benötigt auch Glauben bei den Patienten. Nämlich Glauben daran, dass das hilft. Das unterstützt es auf jeden Fall. Und es muss nicht das Neue sein, sondern wir haben oft erlebt, wenn jetzt jemand hört, ich mache jetzt ein klein bisschen Karikatur daraus, dass irgendwo in Ägypten, in irgendeiner Pyramide, ein altes Arzneimittel gefunden worden wäre, das schon seit 5000 Jahren im Umlauf ist. Was meinen Sie, wie das den Glauben fördert? Bei manchen, nicht nur das Neue. Wissen Sie, manche reagieren zum Beispiel auf das ganz Alte. Oder auf die ganze Frage der alternativen Medizin. Die ganze alternative Medizin lebt ja auch davon, dass Menschen den Glauben an das Nicht-Alternative, an das Gewöhnliche, Übliche, Normale verloren haben oder der hat Schaden erlitten. Und das Alternative ist dann sofort ein Versprechen. Und an dieses Versprechen, das ist ja ein Versprechen da auch dran geknüpft, das stimuliert nun wiederum Zuversicht und Glauben, sodass ich zum Beispiel meine, dass diejenigen, die zur Homöopathie oder zum wem auch immer gehen oder auch zu Nadeln oder so, die bringen in der Regel, vermute ich mal, mehr Glaubensbereitschaft auf. Und da hängt wohl viel dran. Wir haben das übrigens alle aus einem Buch, das wir alle gemeinsam noch irgendwie zur Kenntnis genommen haben. Kennen wir das ja. Die berühmten Heilungen, die mit dem Satz geendet haben, dein Glaube hat dir geholfen. Ist ja eine ganz wichtige Aussage eigentlich, nicht? Also derjenige, der Nazarener, der geheilt hat, dein Glaube hat dir geholfen. Die Frage ist, Warum konnte der Glaube hier helfen? Und da behaupte ich einmal, vielleicht auch dadurch, dass ein anderer, also der, der das so gesagt hat, der Nazarener, dass der wiederum an die Glaubenskraft des Kranken geglaubt hat. Dass man geglaubt hat, unser Glaube hilft.
Das ist die Hilfe zur Selbsthilfe in gewisser
in
Weise.
In gewissem Sinne.
Heißt das nicht auf der anderen Seite, dass es sowas vielleicht wie eine Placebo-Persönlichkeit gibt?
Also da suchen viele Leute seit vielen Jahren danach. Wahrscheinlich sind unsere Instrumente nicht besonders gut geeignet, sowas zu identifizieren. Es gibt Hinweise, Suggestibilität beispielsweise, Hypnotisierbarkeit. Was ich vorhin gesagt habe, das Internalisieren oder Externalisieren von Kontrollinstanzen. Was sozusagen führt zu meiner Heilung? Der Doktor oder ich selbst? Solche Strukturen, die sind sicherlich sehr stark an Placebo-Wirkungen gebunden. Deswegen gibt es den einen oder anderen Hinweis, in welche Richtung das gehen kann. Ich habe gerade eine Studie ausgewertet, da waren die Placebo-Responder ausschließlich Nichtraucher. Ein Phänomen, was ich nicht erklären kann. Ich werde es auch, und ich habe es ja auch in Tutzing präsentiert. Das ist ein wirkliches Problem. Es gibt Strukturen, wir müssen sie nur halt in einen Zusammenhang bringen.
Kann man nicht sagen, der neue Patient, das wird auch ein Typ sein, der sich, also gerade wenn er ein chronisches Leiden hat, vorher im Internet gut informiert, zu Ihnen kommt und Ihnen als Arzt gleich mal einen ganzen Packen Zettel auf den Tisch legt und sagt, also ich habe hier Folgendes gefunden zu meinem Leiden, das und das und das und das. Und das macht es relativ unwahrscheinlich, diesen Menschen mit Placebo-Effekten zu helfen.
Bin ich sicher. Ich glaube, dass wenn der Patient kommt und ich sage, ich habe gerade ein neues Medikament in der Prüfung,
da hat er Pech gehabt, das stand noch nicht im Internet, okay.
Nee, ich meine, die waren ja nicht im Internet, annonciert. Dann würde der wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit zustimmen, an dieser Studie teilzunehmen. Ja. Und wenn er dann hinsichtlich seiner Symptome im unteren Bereich der Schweregrade seid, dann hätte er eine hohe Wahrscheinlichkeit, tatsächlich ein Placebo-Responder zu sein.
Sie wollten, glaube ich, was sagen dazu.
Ich denke, das ist ja heute ein weit verbreitetes Phänomen, dass manchmal Patienten, die gut informiert sind, manchmal sogar mehr wissen als jetzt ein Arzt, der sich das mit dem Krankheitsbild nicht so viel zu tun hatte. Und dass das dann auch etwas ist, was man kommunizieren muss mit dem Patienten oder ihn auch durch diesen Wust von Informationen führen muss. Denn im Internet auch nicht, die Information ist nicht alle geprüft. Und diese viele Information führt auch bei den Patienten oft zu einer deutlichen Verunsicherung. Und diese Verunsicherung führt auch dazu, dass Symptome stärker wahrgenommen werden. Diese Verunsicherung kann zu einer Angsterhöhung führen. Und wenn man mehr Angst hat, hat man meistens auch mehr Schmerzen. Also ich denke, das ist nicht nur positiv, diese Information. Vielfalt, die den Patienten zur Verfügung steht, wenn da nicht jemand auch ist, der hilft und berät, den Patienten zur Seite steht, diese Information adäquat zu werten und mit der adäquat umzugehen. Und das wäre ein ganz, ganz wichtiger Effekt, auch zu zeigen, den Patienten zu zeigen, was sie damit wirklich auch anfangen können.
Ganz kurz noch, wir haben nur noch 50 Sekunden, aber ganz kurz zum Schluss noch. Wo sehen Sie die Grenzen von Placebo-Effekten? Weil die Krankenkassen werden ja Druck machen.
Also ich glaube nicht, dass die Krankenkassen, es gibt keine systematische Strategie, diese Effekte im medizinischen Alltag umzusetzen. Wir können versuchen, an einzelnen Stellen den Alltag zu verändern, aber es wird immer auch schlechte Ärzte geben, bei denen das nichts nützt. Ich glaube, wir müssen erst einmal verstehen, was das ist, was wir da erzeugen. Wie viel Ritualisierung der Mensch braucht, entweder als Arzt, um sozusagen seinen Beruf auszuüben, oder wie viel ein Patient braucht an Ritualisierung, um mit Krankheit, das ja auch ein Stück normalen Lebens ist, tatsächlich umzugehen. Vielleicht haben wir das verloren, die Fähigkeit, einfach krank zu sein.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bin gespannt auf Ihre Tagung und die Ergebnisse. Und wie immer am Ende der Sendung möchte ich Sie auf unsere Internetseite www.dreisat.de/delta hinweisen. Sie finden dort Links, Bücherhinweise, aber auch unsere Gespräche eben als Web-TV oder MP3-Audiodatei. Wiederholt wird unsere Sendung kommenden Sonntag um 19.30 Uhr im ZDF-Doku-Kanal. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und für die Adventszeit gilt, in unserem Dreisat Adventskalender, elektronisch natürlich, können Sie ab dem 1. Dezember täglich gewinnen. Es warten eine Menge schöner Überraschungen auf Sie, ganz real, ohne Placebo. Unsere nächste Sendung, Delta, gibt es am 13. Dezember in 2 Wochen, dann zu diesem Thema, das zurzeit ziemlich heftig diskutiert wird.
Gott macht's möglich. Er ist Schöpfer des Universums, Erlöser aller Menschen. Ein Anlass, Weihnachten zu feiern und zugleich Grund für Kreuzzüge, Folter, Terror. Ist das alles Intelligent Design?
Welche Folgen hätte es für die Gesellschaft, wenn es Gott nicht gäbe? Delta und der neue Atheismus am 13. Dezember um 21 Uhr.